Jetzt müsste es laufen. So, mein Stuhl knarrt, aber ist egal, ich komme damit zurecht. So, herzliches Willkommen hier aus dem Trainingszentrum Salzer Helden. Es ist wieder soweit, eine Woche ist jetzt rum. Ich habe schon wieder so ein bisschen Drang, ein Hörspiel zu machen und habe so ein bisschen was auf der Pfanne hier. Und diesmal mache ich das Ganze nicht ganz alleine, sondern das hatte ich eigentlich schon immer mal vorgehabt, hier jemanden dazu zu hören, mit dem ich auch miteinander kooperiere oder mit dem wir hier vom Trainingszentrum Salzer Helden auch ein bisschen fachlich uns austauschen und das auf einer ganz guten Basis eigentlich funktioniert, so wie man sich das eigentlich ganz gut vorstellt. Nur haben wir momentan zwar die Räumlichkeiten, die uns trennen, aber es gibt halt bestimmte Dinge, die man auch über Mund zu Mund einfach weitervermittelt, und da ist der Kollege gegenüber eine ganz gute Adresse. Das ist der Sandro Enders. Und zwar hat Sandro da Lust zu gehabt und hat einfach mal so ein bisschen auch was von sich preisgeben wollen. Über seine Geschichte, über seine Historie, wie er nach Einbeck gekommen ist und wo er überhaupt herkommt. Das fand ich für mich eigentlich immer ganz interessant, da mal so ein bisschen was drüber zu berichten. Oder dass wir das vielleicht mal im Duett machen. Jetzt haben wir es endlich hingekriegt, dass wir uns hier mit Biegen und Brechen uns mal eine Stunde Zeit genommen haben, uns mal so ein bisschen auszutauschen. Ja, zu meiner Person, ihr kennt mich ja schon, möchte ich einfach mal kurz jetzt an Sandro mal kurz das Wort geben, der sich mal kurz vorstellt, und dann labern wir mal ein bisschen. Sandro, jetzt gib mal ein bisschen was von dem Preis. Wer bist du?
Schönen guten Abend. Mein Name ist Sandro Enders. Ich bin seines Zeichens Physiotherapeut in Einbeck, habe da die Praxis Pro Physio aus Einbeck. Ja, und wie Steffen schon gesagt hat, kooperieren wir da so ein bisschen im Sinne von, meine Praxis ist so eine kleine, ja, normale Physiotherapiepraxis ohne angeschlossene Trainingstherapie. Das spielt uns dann natürlich in die Karten, dass wir da einen sehr guten Kooperationspartner mit Steffen haben, wo wir die Leute dann trainingstechnisch halt betreuen lassen können, auch auf recht professioneller Ebene mit den Mitarbeitern, die Steffen da beispielsweise hat, auch Physiotherapeuten. Das spielt uns dann, wie gesagt, auch wirklich gut in die Karten. Da sind die Patienten, die wir betreuen, dann auch in guten Händen. Ja, das zu meiner Person.
Das ist ja auch das, was ich immer wieder versuche, herzustellen, ein vernünftiges Netzwerk entstehen zu lassen. Und zwar mit Leuten, die so ein bisschen oder mit Geschäftspartnern oder wie man das immer nennen möchte. Das haben wir in dem Sinne ja nicht, sondern wir arbeiten ja quasi uns gegenseitig zu, wenn man es von wirtschaftlichen her sieht. Aber man muss ja auch so ein bisschen gucken, welche Sprache spricht derjenige gegenüber und wie ist das Verständnis. Das ist für mich immer wichtig, nicht, dass man einfach zu Hinz und Kunst schickt, sondern ich finde, so ein Netzwerk unter Kollegen sollte schon auf jeden Fall da sein, sollte auch entstehen, und dann kann man sich auch die jeweiligen Kooperationspartner auch ganz gut raussuchen, kann sagen, pass auf, da brauche ich nicht viel erklären. Geh da mal mit der Diagnostik hin, und dann wissen wir schon, dass das ganz gut weiterläuft. Ja, und so tauschen wir uns unsere Patienten auch eigentlich aus. Also diejenigen, die regelmäßig beim Sport sind, die sind auch ab und zu mal bei Sandro und machen da halt ihre Behandlung, und das ist genauso umgedreht. Diejenigen, die dann von Sandro auch kommen, die sagen, die müssen ein bisschen Sport machen, die melden sich dann bei uns im TZ oder bei mir oder bei Kollegen, und dann machen wir einen Termin und dann wissen wir gleich, was los ist. Dann gibt es die Diagnose und legen wir hier los. Also wir machen quasi den praktischen Anteil dann. Oder den praktischen Teil. Ja, also Sandro, du bist ja nun gebürtig woher? Wir beide sind ein Baujahr. Wir haben ja nun auch schon fast ein Baujahr, glaube ich.
Ja, fast.
Du bist ein bisschen jünger als ich. Wann bist du geboren?
80.
Also 80, ein Jahr jünger noch. Also wir haben schon ein bisschen was auf der Uhr. Und wir haben auch schon ein bisschen was im Leben gesehen. Und haben schon ein paar Erfahrungen gemacht. Und erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Historie. Wo hast du damals deine Ausbildung gemacht?
Also meine Physiotherapie-Laufbahn begann in Bad Lauterberg.
Wo warst du vorher auf der Schule? In Einbeck? Oder
hier wie? In Einbeck, ja. Gut. Aufgewachsen, okay. In Andershausen und in Einbeck. Ja, genau, hier zur Schule gegangen. Genau. Und dann zog es mich in den schönen Harz, nach Bad Lauterberg. Da habe ich dann meine Physiotherapie-Ausbildung abgeschlossen. Habe dann noch kurzzeitig mal als Zivildienstleistender in der Physiotherapie in der Klinik dann weitergearbeitet.
War das Muschinski oder wo?
Genau, richtig. Ah, ja, okay. Und danach zog es mich kurzzeitig mal nach Einbeck. Und dann, also das war ein kurzer Zwischenstopp nur mal hier, und dann bin ich nach Österreich gegangen.
Und aus welchem Grund Österreich?
Tatsächlich just for fun.
Das war, alleine oder warst du da schon
beziehungsmäßig? Nee, ich war ganz alleine.
Oh, das ist immer gut über sowas.
Jung und voller Tatendrang.
Ja, heute nur noch und, oder?
Richtig. Ja. Tatendrang ist immer noch da.
Das gut, auch, weg. Oh, okay.
Genau, und dann bin ich nach Österreich gegangen, ins schöne Salzburger Land. Hab da meine Zeit dann verbracht und da halt auch relativ viel Erfahrung sammeln können.
Aber schon als Physio gearbeitet?
Genau, oder? Genau. Mhm. Das nennt sich dort Ambulatorium. Das ist im Endeffekt eine größere Praxis. Mhm. Kann man sich hier vorstellen wie so ein kleineres Therapiezentrum.
Wie lange warst du da? 5 Jahre?
10 Jahre.
10 Jahre.
Zehn Jahre, genau. Okay. Und in dem Zusammenhang habe ich halt angefangen, so meine Fortbildung dann, zu forcieren und mich dann zu spezialisieren.
Und ist das im Gesundheitssystem so, wenn du in Österreich bist, dass du ein Rezept brauchst als Therapeut, genauso wie hier, wie es krankenkassentechnisch geregelt ist, oder kannst du selber auch eine Diagnose stellen, beziehungsweise bist du auch direkt in der Lage, in Österreich mit der Kasse abzurechnen? Oder brauchst du immer den Zwischenschritt vom Orthopäden oder vom Arzt?
Ja, das ist da ein bisschen komplizierter eigentlich als hier, weil dort ist es geregelt in die verschiedenen Bezirke. Das heißt, ein Bezirk darf eine offizielle Physiotherapiepraxis haben, die mit der Kasse abrechnen darf. Mhm. Das ist bei uns anders geregelt. Bei uns darf im Endeffekt jeder Physiotherapeut in Einbeck, wenn er die Kassenzulassung erhält, mit der Kasse abbrechen. Mhm. Genau. Das ist da halt nicht der Fall. Da muss dann auch ein Arzt der Praxis unterstellt oder überstellt sein. Mhm. Genau. Und da ist das dann so ein bisschen komplizierter. Im Endeffekt ist es so, dass die Leute dann privat zu den Therapeuten gehen können, mhm, und es dann rückwirkend mit der Kasse abrechnen können, bekommen dann aber nur, ich glaube, 70% der Vergütung wieder.
Das ist so also in Deutschland das Ganze ein bisschen einfacher gestrickt.
Einfacher für die, zum Kassenabrechnen, okay. Ja. Für die ich finde tatsächlich in Österreich das System finde ich besser, weil wir diese ganze Budgetierung einfach nicht haben.
Okay, ja, verstehe ich. Also dieses ganze Bürokratische, was drumherum ist.
Es ist ein bisschen leichter, dass
alle Selbstständigen. Genau. Das ist auch der Punkt, den wir hier vom TZS auch haben. Also ich mache regelmäßig oder ich mache halt hauptsächlich alles nur privat, dass ich mich gar nicht mit Krankenkassen rumschlagen muss, in Anführungsstrichen. Weil es definitiv, das wirst du auch bejahen können, schon ein heftiger bürokratischer Aufwand.
Unglaublich, ja.
Eine Person, die vom Arzt jetzt kommt, gewählt mit dem Passierschein 38, den es damals Bastrix und Obelix gab, und kommt dann ins Studio der guten Laune und sagt, ich möchte gerne hier Reha-Sport machen. Und dann steht da ein Jahr Reha-Sport drauf. Und was man da eigentlich letztendlich bürokratisch für bringen muss, um diesen Reha-Sport überhaupt erfüllen zu können über die Kasse, das ist für mich schon ein böhmisches Dorf, wie gesagt habe, wir machen das nur privat. Ich selber habe zwar auch die Reha-Sport-Ausbildung, Schwerpunkt Orthopädie gemacht und zwei meiner Kollegen haben die auch gemacht beim BSN in Hannover. Das ist eine Einrichtung, die dafür zugelassen ist und dafür zertifiziert ist. Aber ich bin, um diesen bürokratischen Wandel so ein bisschen zu umgehen, immer nur gewählt gewesen, bis jetzt alles privat zu machen. Und wir haben zwar das Knowledge hier, die Kenntnis, aber über Krankenkasse, das macht dann jemand anders und ich mache dann die Anschlusstherapie weiter. In Anführungsstrichen Therapie, wir dürfen es ja so nicht nennen, aber wir machen das Anschlusstraining dann weiter, was halt auch therapeutisch wirkt. Ja, und dann bist du auch von Österreich wieder hier rüber. Der Liebe wegen oder?
Genau, na eigentlich gar nicht, sondern eher der Familie wegen. Oh. Das große Problem, was man in Österreich hat, wie ja schon gesagt, das ist, eigentlich hatte ich immer den Drang, mich mal irgendwann selbstständig zu machen. Und das ist natürlich.
Wann war das so vom Alter her?
Mit, jetzt muss ich lügen, das war eigentlich relativ früh schon. Das war Mitte 20. Oh, ja, Ende 20 habe ich schon so gesagt, irgendwann will ich mal mein eigener Chef sein und will mal meine eigenen Entscheidungen treffen und nicht immer irgendwem unterstellt sein. Genau.
Gut.
Und genau, dann sind wir deshalb auch wieder nach Deutschland zurück, der Familie wegen. Die Distanz ist dann doch eine ziemlich große, so knappe 700 Kilometer zwischen Oma und Enkelkindern ist dann doch etwas schwierig. Genau. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir gehen den Schritt und kommen wieder in die schöne Heimat.
Und dann wohin?
Erstmal sind wir tatsächlich in die Nähe von Wolfsburg gegangen. hatte den Hintergrund, dass ja, meine Frau und ich zeitgleich eine Therapiestelle ja gesucht haben.
Die auch Physiotherapeutin.
Die auch Physiotherapeutin ist, genau. Genau. Und wir dann erstmal geguckt haben, okay, wie können wir das für uns am besten vereinbaren? Und da hatten wir ein Angebot von einer Klinik, die sich so ein bisschen spezialisiert hat oder beziehungsweise spezialisieren wollte und dafür die nötigen, ja, das nötige Know-how brauchte im Endeffekt. Sprich, für bestimmte Abrechnungsverfahren, auch in Kliniken braucht man bestimmte Fortbildungen, die abrechenbar sind. Ja, da fielen wir halt ins Profil. Und somit hatten wir dann ein Angebot, was wir erstmal angenommen haben. Habe ich dann auch da gearbeitet in der Schmerztherapie. Zeitgleich wurde da auch eine Geriatrie quasi integriert. Bis, ja, genau. Und da haben wir dann erstmal sozusagen diesen ganzen Laden erstmal so ein bisschen auf Vordermann gebracht.
Waren das so Endkunden, beziehungsweise war das erste Mobilisation oder waren das Leute direkt aus, oder war das gemischtes Publikum? Oder war das immer nur Erstmobilisation, Ausoperation und dann mobil machen? Oder war das
sowohl als auch alles. Und es waren halt chronische Patienten im eigentlichen Sinn. Die Schmerztherapie ist ja so eine bekannte Therapieform, die man hat bei halt Dauer- oder chronischem Schmerz. Und das beinhaltet dann mehrere Faktoren. Also sind viele Professionen, die zusammenarbeiten, wie Psychologie, Ergotherapie, Physiotherapie, bei Bedarf. Die ärztliche Therapie ist natürlich dem überstellt. Ja. Genau, und dann schaut man, wie weit man die Patienten entweder vom Schmerz befreien kann oder auch nicht. Das ist ziemlich schwierig.
Das ist eigentlich das Hauptproblem, was die Therapeuten und wir Reha-Trainer letztendlich haben, wenn man das Ziel hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich sage mal, es gibt Kunden und Patienten und ein Großteil des Trainingszentrums Satze Hellens, der Mitglieder sind, muss man schon wirklich sagen, also mehr als die Hälfte kann ich schon als Patienten sozusagen einschätzen, weil da schon erhebliche bis große Beschwerdebilder da sind, die wir versuchen, über Training zu behandeln. Und wir werden ja gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen, was du aus physiotherapeutischer Sicht oder aus deiner Vergangenheitssicht und jetzigen Sicht siehst. Wie siehst du ein Schmerzbild und wie Verletzungsbilder überhaupt zustande kommen, wenn sowas akut kommt? Weil es steht jetzt hier auf meiner Agenda, nach Wolfsburg kam für mich persönlich jetzt, ist ja immer für jeden, der das so für sich gewichtet, der findet ja bestimmte Trivia in irgendeinem Lebenslauf am interessantesten. Ich fand das jetzt dann, was jetzt kommt, denke ich mal sehr interessant, weswegen man auch aufmerksam auf dich werden kann, so als leistungsorientierter Sportler. Was ist dann danach passiert, nach Wolfsburg?
Ja, da müssen wir so ein bisschen ausholen.
Oh, macht nichts, wir haben Zeit, Luft
also
ist noch.
In der Zeit in Österreich habe ich mich natürlich dementsprechend fortgebildet und hatte immer schon den Bezug, Sportler zu betreuen. Und da habe ich dann in der Zeit meine Sportphysiotherapie-Ausbildung gemacht, meine manuelle Therapie.
Das ist in Österreich?
Das war noch in Österreich, habe das aber hier in Deutschland gemacht, in Regensburg bei dem bekannten Physiotherapeuten Klaus Eder. Der ehemalige Nationalmannschaftsphysiotherapeut, der hat da ein eigenes Fortbildungszentrum und genau, von da an ging dann sozusagen die Karriere los. Habe in Österreich diverse Fußballvereine mal betreut, ein paar ja, Hobbysportler und semiprofessionelle Sportler. Ja, und nach dieser Geschichte dann in dieser Klinik kam dann tatsächlich irgendwann das Angebot, den Profisport weiter oder beziehungsweise in den Profisport zu wechseln, und zwar zu den Grizzlies Wolfsburg, die DEL-Mannschaft.
Deutsche Eishockey-Liga, damit es anfangen können, genau.
Eishockey-Club, genau. Und ja.
Was ist die DEL? Wie viele Ligen gibt es in Deutschland?
Es gibt die DEL, die DEL2, danach kommen die Oberligen.
Okay, Oberliga sind semiprofessionell oder sind die auch schon?
Ja, das ist eigentlich schon fast professionell.
Mhm. Aber DRL sind alles Leute, die in den ersten Spielen, das sind letztendlich alles Vollprofis.
Das sind alles Vollprofis.
Bezahlte Sportler, bezahlte die Sportler. Auch für Training, für alles Geld bekommen und Gelder kassieren von ihren Vereinen.
Das genau,
ist deren Arbeit,
genau.
Das ist deren Job.
Das ist deren Job und verdienen halt, ja, dementsprechend, wie man das halt so als Profi vermutet, hauptberufliche Geld damit, genau.
Ja, cool. Ja, und das ist so der Schwenk, wo ich jetzt so ein bisschen drauf hin möchte, oder das, was mich persönlich immer sehr, sehr interessiert, Also ich selber komme ja aus dem Kampfsportbereich. Also ich habe in meiner Historie verschiedene Kampfsportarten durchgemacht und zwischen Judo, Taekwondo und Jiu-Jitsu und dergleichen. Und bin dann irgendwann an einem Selbstverteidigungssystem hängen geblieben, der Modern Self-Defense. Also das ist diese moderne Selbstverteidigung. Das ist letztendlich ein Zusammenschluss aus verschiedenen Kampfsportarten. Und da habe ich dann letztendlich so meine Laufbahn mitgemacht und bin dann bis zum 5. Schwarzgurt hochgegangen. Und das wurde dann auch relativ intensiv. Und deswegen war für mich immer, ist für mich der leistungsorientierte Sport oder das leistungsorientierte Training oder das Leistungstraining immer sehr, 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 sehr interessant. Da bin ich immer sehr hellhörig. Und wenn man das Ganze dann nicht nur aus Trainersicht kennt oder als sportlicher Sicht kennt, weil ich kenne beide Seiten, einfach mal aus Behandlungssicht sieht, so wie du es dann bist. Wenn du jemanden letztendlich behandelt musst oder behandelt, der mit seinem Sport sein Geld verdient. Und in meinem Bereich ist es ja jetzt so, dass ich durch den Bau des Sportstudios in Salzerhelden, durch unsere kleine Einrichtung hier, natürlich auch, ich habe selber das Credo für mich entwickelt, dass wenn man so ein Studio hat, dementsprechend auch an erster Stelle dieses Studio verkörpern sollte. Jeder hat da seine eigene Marketingstrategie. Bei mir war es so, Sport war immer schon im Vordergrund, eigentlich mein Leben lang. Wurde nur in den letzten 10 Jahren noch intensiver, weil ich damit indirekt auch mein Geld verdiene. Weil ich finde, man muss nicht unbedingt ein Ei sein, um zu wissen, wie man es kocht. Aber ich finde, wenn man ein Ei ist, weiß, wie man sich selber kocht, kommt man immer noch ein bisschen anders rüber und kann es einfach ein bisschen mehr noch fühlen, was man tut. Deswegen ist das so für mich als Wichtigkeit eines Studienhabers, einfach selber leistungsorientierten Sport zu machen und in dem Sinne das auch zu fühlen und weiterzugeben, was man da überhaupt tut. Deswegen bin ich da auch zu verdammt, immer Training zu machen, mein Privatleben darauf anzupassen, mein Essen darauf anzupassen. Also letztendlich lebe ich halt genauso wie jemand, der dafür dann direkt bezahlt wird, weil er sein Privatleben oder sein Leben eigentlich voll dem Sport hingibt. Und das ist diese Intensität, die dahinter steckt. Und hast du das in der DHL gesehen oder in der Eishockey-Liga gesehen, wenn du mit den Sportlern gearbeitet hast? Was war dein Aufgabenbereich, als du da letztendlich, oder wie hast du deinen Aufgabenbereich dann ausgeführt?
Also der Aufgabenbereich des Physiotherapeuten scheint ja immer so nach außen der klassische Masseur zu sein. Das ist es halt in dem Fall wirklich gar nicht.
Wie viele Stunden am Tag hast du da? Gab es da einen festen Stundenplan, den du gearbeitet hast?
Ja, das hing halt jeder. Das ist total unterschiedlich gewesen, weil es keinen festen Rhythmus gab. Heißt, die Trainingszeiten waren vorgegeben, das war halt genau, die Arbeitszeit. Genau. Ne? Das, je nach Leistungsdichte, sprich nach Spieldichte, hat sich das dann halt individuell gestaltet. Das war schon sehr zeitintensiv, zeitmäßig eigentlich eine 7-Tage-Woche, 24 Stunden. Mhm. Und das über die, wenn es gut läuft in der deutschen Eishockey-Liga und man bis ins Finale kommt, sind das gute 8 Monate, die man im Endeffekt durcharbeitet. Ne?
Du hast dann quasi, wenn jetzt die Trainings gewesen sind, am Wochenende war Spiel, es wird da ähnlich aufgebaut wie in der Bundesliga zum Beispiel. Genau. Die haben unter der Woche Training gehabt, dann gab es die einzelnen Trainingseinheiten am Tag. Beispielsweise morgens war schon Koordinationstraining, dann Ausdauertraining, Krafttraining, alles so, wie sich das Training zusammensetzt. Und hast du dann an diesen Tagen, wo die selbst trainiert haben, warst du dann präsent mit dabei? Oder
immer.
Du warst also quasi immer dabei und hast quasi immer quasi so als Obhand das Ganze so ein bisschen mit begutachtet und hast auch mal was rausgetriggert, wenn irgendwo mal akut irgendeine Fährte passiert ist.
Richtig,
also du warst einfach dafür abgestellt, in der Zeit, wo diejenigen gearbeitet haben, in puncto Training oder denen einfach zur Seite zu stehen.
So sieht's aus.
Ja, das ist
und
sehr interessant.
Die Physiotherapie beinhaltet da halt viele Facetten, das ist ja das Schöne. Wie gesagt, von der klassischen Sportmassage, das ist so das Gängigste natürlich. Alle anderen First-Contact-Verletzungen behandeln, wie, was ja öfter mal passiert ist, etliche Platzwunden oder was auch immer da kam.
So die Erstversorgung zu machen.
Ganz genau. Ne? Okay. Kindermädchen sein für die ganzen Importspieler, die teilweise aus Amerika, Kanada oder der ganzen Welt gekommen sind. Ja. Arzttermine machen, dies, jenes. Also es war wirklich...
du warst so ein Mann als Vermittlung für alle sozusagen.
Genau, richtig. Okay. Übersetzer, Hauptsprache ist Englisch.
Ja.
Genau.
Also im Kampfsporttraining ist es oftmals so, die Thai-Boxer und so, die das relativ akribisch gemacht haben, die haben alle eine kaputte Nase. Dann hast du halt die Ringer, die alle Blumenkohlohren haben, also weil sie immer Schlag auf die Ohren kriegen. Und Wie ist das im Eishockey? Da spricht man immer davon, dass die meisten immer keine Zähne mehr haben. Wie sieht es da aus?
Das ist tatsächlich so mittlerweile.
Das ist mir schon mal aufgefallen im Fernsehen, wirklich. Bei Interviews, also C4 bis C3, könnte ich schon öfter mal weggekriegt haben.
Mittlerweile ist es so, dass es tatsächlich relativ selten passiert, dass da mal ein Zahn fliegt. Mhm. Kommt immer noch vor, tatsächlich, aber die Protektion in diesem Sport hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und wird natürlich von der BG auch sehr akribisch begutachtet.
Gut, mittlerweile ist das sogar so. Also BG ist überall, ne? Richtig. Ich war ja mal in Kassel Huskies, da bin ich öfter mal hingefahren mit einem Kumpel, das weiß ich noch, das ist auch schon Urzeiten her. Und das Schönste wirklich, was man immer sagen muss, gut, das hört jeder halt, das sind halt die Kloppereien, so, wenn es halt richtig abgeht.
Das,
ne,
ist das Spannendste, Spektakulärste.
Genau, ja, genau. So, das ist das, wofür eigentlich Eishockey auch steht. Also richtig ein rauer, geiler Sport.
Tough Guys.
Genau, und ich habe damals auch mal im... Als ich in Hannover stellenweise noch studiert habe, da habe ich auch Sport im Zweitfach war das. Und bis ich dann irgendwann ins Erstfach nach Hildesheim gewechselt habe, da war auch einer dabei, der hat auch Eishockey gespielt. Und das war so ein drahtiger, junger Kerl. Und aber eine richtige Drecksau. Auch das wirklich, der hat auch, da hatten wir so das Fach, das hieß Turnen oder Geräteturnen, also so Bodenturnen ähnlich. Und der ist auf die Fresse gefallen, der ist von Ringen runter, der war das so gewöhnt. Einfach, hat immer gelacht, ne? Also je stärker der Schmerz war, und dann habe ich irgendwann gefragt, gut, ich bin ja auch schon sehr, sehr schmerzfrei, aber ich meine, ich gucke grimmig, wenn ich mich aufs Maul packe, aber der hat immer so gegrinst, ich sage, er spielt Eishockey, ich sage, gut, das hat man noch gemerkt, so von der Mentalität, ich glaube, das ist nochmal so ein eigenständiger Schlag, ne?
Das ist die Faktor, definitiv, ne? Das muss ich bestätigen, das ist einfach so die Schmerzschwelle, ja. Oder die Schmerzschwelle ist schon ziemlich hoch,
ja.
Für den Otto-Normalverbraucher, glaube ich, schon Todesschmerz.
Ja, ja. Ja, ich glaube auch, dass das auch von der Mentalität einfach so dieser Kampfgeist drinsteckt, wo ich mich gut mit identifizieren kann, so dieses Wegbeißen und so. Deswegen mag ich genauso wie Handball, ist genauso ein aggressiver Sport. Sowas liegt mir auch, weil ich bin selber überhaupt kein Teamplayer. Also ich bin reiner Individualsportler. Ich habe das auch gemerkt in meiner Historie, dass ich einfach nur im Kampfsport richtig gut bin oder halt im Krafttraining oder so, dass es Sachen sind, die mich selbst beschäftigen. Da kann ich top abrufen. Aber in der Mannschaft bin ich einfach, weiß nicht, vielleicht zu egozentrisches Arschloch, keine Ahnung, ich gebe nichts ab und will es alleine versuchen. Also ich bin da relativ schwierig. Ich bin halt kein Mannschaftssportler. Und das ist so die einzige Mannschaftssportart, so, wo ich sagen muss, das ist irgendwo eine coole Sache und das Training dafür muss auch cool sein. Wie ist das Training aufgebaut bei sowas? Wie facettenreich ist das Ganze? Weil du musst ja relativ reaktionsschnell sein, koordinativ, dann letztendlich das Techniktraining auf dem Eis ist ohne Frage.
Also, definitiv.
Wie ist das Training aufgebaut? Was haben die für Sequenzen, die Eishockey spielen? Wie wird es letztendlich durchgeführt?
Also auch da muss man so ein bisschen unterscheiden. Da gibt es deutliche Entwicklungsschübe in den letzten Jahren. Das haben wir auch irgendwie gesehen seit der WM 2006 in Deutschland mit der Fußballweltmeisterschaft und mit der Fußballnationalmannschaft, wie sich das da entwickelt hat mit den Athletiktrainern, dem Coaching-Staff generell. Hat sich das wirklich dolle weiterentwickelt, was ja auch positiv ist für den einzelnen Sportler und für den Sport allgemein. Und im Eishockey sieht es zum Beispiel so aus, kann man eigentlich im Endeffekt 1:1 weitergeben an Handball, Fußball etc. Mhm. Dass es dort verschiedene Coaching...
Also sie machen auch Coaching relativ viel an Land, sage ich jetzt mal.
Genau,
so.
Also Off-Ice ist sozusagen fast teilweise noch mehr als On-Ice. Mhm. Für den Bereich On-Ice sind natürlich ist der Head Coach und der Co-Trainer verantwortlich. Hier gibt es einen Offense-Coach, einen Defense-Coach. Und für die Off-Ice-Geschichten, da wird es dann halt so interessant, für den Otto-Normalverbraucher. Das wird im Endeffekt jetzt fast alles outgesourced in bestimmte Performance-Center, Athletiktrainer.
Okay. Also dass letztendlich Studios dafür abgestellt werden oder rausgesucht werden von vom Vereinsvorstand letztendlich,
genau.
Wo dann die Spieler ihr jeweiliges Training machen, ob es Koordinationstraining, Konditionstraining, Krafttraining ist, spezifische Sachen, wo dann Trainer abgestellt sind.
Die werden nur für dieses Team abgestellt.
Das, wo ich mal richtig Bock zu habe, sowas zu tun.
Genau. Das ist richtig, also es macht doch, glaube ich, richtig Spaß.
Das ist geil, sowas.
Wenn man es sieht, tipptopp. Also ich glaube, als Trainer ist das so ein bisschen das Ultimo.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das ist da auch sehr, sehr individuell aufgebaut, wo ich zum Glück reingekommen bin, und zwar der Coaching-Staff vom damaligen All-Out Performance Center aus Köln waren die, glaube ich. Super professionelle Athletiktrainer,
ja.
Bestens. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt, habe sehr, sehr viel mitgenommen und auch für meine jetzige Tätigkeit in der Physiotherapie viel mitnehmen können. Das ist wirklich, wirklich individuell angepasst an jeden Spieler,
Da sieht man super. Mal, wie komplex dieses Training ist. Ne? Und dann denken sich viele Leute immer, ja, die machen alle das Gleiche. Das ist halt eben nicht so. Ne?
Nein, also überhaupt nicht.
Im Leistungssport oder gerne im Profisport, aber auch im Bereich von hochqualifizierten Vereinssport, muss man halt individuell mit den jeweiligen Leuten genau das trainieren, wofür die jeweiligen Leute abgestellt sind. Ne?
Genau, wie also im normalen Leben auch. Im
Kampfsporttraining hast du halt so, du hast halt auch im Boxtraining oder so, du hast halt Leute, die sind im Infight richtig gut und die sind darauf ausgelegt, den Infight zu kontrollieren, wie zum Beispiel Leute wie Mike Tyson, die halt von innen alles rausgeholt haben und kurze, schnelle Haken schlagen konnten, dann wurden halt die in dieser Sequenz, was sie gut konnten, Oberkörperbeweglichkeit geschult. Und wohingegen so ein Boxer wie Wladimir Klitschko zum Beispiel absolut anderer Techniktyp ist. Und das ist, denke ich mal, auf dem Eis genauso. Ne?
Ganz
dass
genau.
Du als Trainer das sehen musst, wen hast du vor dir und wie arbeitest du mit dem individuell und was sind seine Stärken und vor allem, was ist, glaube ich, seine Position? Ne? Welche Position muss er ausführen und wie muss er in seiner Position sein? Ne? Ich denke mal, wie heißt das? Gibt es da bei euch links außen, rechts außen?
Ja, da gibt's tatsächlich, gibt's halt den Angriff und also die Offense und die Defense, der Angriff und die Verteidigung. Und dann individuell natürlich diese sogenannten Special Teams, die Beispiel, jetzt ich rede jetzt halt nur vom Eishockey, aufs Eis kommen, wenn Strafminuten sind und die in Unterzahl spielen oder in Überzahl spielen. Das sind die sogenannten Special Teams, die Enforcer und die Defender.
Okay.
Genau.
Und da gibt es unterschiedliche Körpertypen auch für sowas.
Richtig,
ne?
Genau. Die Angreifer in Special Teams sind zum Beispiel eher die kleinen, drahtigen Stürmer.
So ein Typ wie aus dem Studium.
Genau. Und die Defensivleute, das sind dann tatsächlich eher so die Schränke, die man sich vorstellen kann.
Ja. Die Defense Line quasi beim Football.
Das ist schon eine Hausnummer für sich, wenn man den Dennis Reul aus Mannheim sieht, der mit Schlittschuhen, glaube ich, 2,14 Meter groß ist und ich glaube 110 Kilo wiegt.
Okay, alles klar. Ja, das ist halt immer das Interessante, dass jeder Spieler oder jede Physis oder auch jede psychische Situation der Spieler die jeweilige Position dann halt auch ausfüllt. Ne? Also nicht jeder Spieler ist dafür, denke ich mal, in der Lage, einen guten Sturm zu spielen.
Genau.
Weil der auch das Ganze vom Kopf her vielleicht auch gar nicht umsetzen kann. Er ist vielleicht körperlich in der Lage, aber kriegt es vielleicht von der Psyche nicht richtig hin, weil er den Druck vielleicht nicht kriegt, weil er letztendlich der Goalkeeper ist oder der Knipser ist und kriegt es einfach vom Nervengewebe nicht hin. Und da halt individuell als Trainer mit denjenigen Leuten zu trainieren oder da quasi ein Training zu finden, das wäre auch so, wo ich es wirklich sagen müsste, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. In meinem Bereich ist es ja dann halt so, wo man mit Kranken trainiert oder mit Leuten trainiert, die kaputt sind oder Schmerzen haben. Letztendlich ist da der Schnittpunkt relativ ähnlich. Du musst auch wieder individuell gucken.
Total.
Du musst Leistung abrufen, indem du denjenigen einschätzt, was kann der noch oder wie ist seine Verletzung zustande gekommen oder wie ist sein Schmerz zustande gekommen, wie arbeite ich mit dem. Und deswegen ist dieses Training auf der Fläche, so wie wir es machen oder was mein Ideal ist, halt auch so wichtig, dass man immer wieder gucken muss, individuell, was braucht derjenige bei welchem Schmerzbild?
Genau.
Und das nächste ist, was auch so als Überleitung für mich interessant ist, ist, wenn du jetzt die psychische Belastung quasi vorm Spiel siehst, wenn am Wochenende gespielt wird, dass das Adrenalin natürlich hochgeht und dass die Anspannung, dass die Stresshormone im Körper feuern, dass da enzymatisch, hormonell relativ viel passiert. Wie siehst du die Situation körperliche Anspannung, Stress im Punkto mit Verletzungen im Training, im Sport? So diesen Zusammenhang von körperlicher Fitness, dann mentaler Fitness und dann letztendlich Verletzungen oder entstehende Schmerzen, die dann auch über die Woche plötzlich entstehen. Wie siehst du da zusammen? Siehst du da
Zusammenhänge? Da gibt es sogar sehr große Zusammenhänge. Natürlich wurden die Spieler im Profisport auch immer individuell klinisch untersucht, sprich Laborwerte wurden abgefragt, Blutproben genommen. Bei bestimmten Stressfaktoren steigen natürlich die Faktoren im Blut dementsprechend auch an. Und daraus resultierend entstehen deutliche Verletzungen oder zumindest Verletzungsmuster, die man dann halt auch abzeichnen kann. Mhm. Bei uns war es dann halt so, wir haben bestimmte Leistungstests immer durchgeführt, die musste ich dann halt immer durchführen und die haben dann Aufschluss darüber gegeben, ist der Spieler spielfähig im Sinne von, braucht er vielleicht mal eine Pause oder auch der psychische Faktor war unglaublich. Ich meine, man sieht es jedes Wochenende in der Bundesliga, wenn einer mit der Birne nicht dabei ist, dann kann das der beste Spieler sein. Der wird die Kugel nicht treffen oder das Tor nicht treffen. Ne? Mhm. Und das ist auch im Alltag für den Otto-Normalverbraucher genauso entscheidend. Habe ich Stress auf der Arbeit, keine Ahnung, die Frau hat mit mir geschimpft oder dies oder jenes. Dadurch resultierend bestimmte Faktoren erzeugen dadurch mehr Probleme. Mhm. Sprich Muskelverletzungen oder orthopädische Probleme, was auch immer.
Mhm. Also das ist auch so der Trugschluss, den viele Leute auch haben, was ich gut, weil wenn man sich natürlich mit Training immer beschäftigt und so wie es, sag ich mal, in meinem Fall ist, sag ich mal, in meinem Beruf ist, dass man sich mit allen Facetten eigentlich auseinandersetzen sollte, sollte man sich auch mit diesen Stellschrauben auseinandersetzen. Und wenn ich dann immer den Leumund höre, wenn die Fußballer jetzt momentan relativ schlecht spielen oder du hast der Boxkampf, wo der jeweilige Boxer plötzlich absolut versagt hat,
ja,
dann sind das jetzt, was ich der Meinung bin, selbst wenn die Millionen dafür kriegen oder wenn da immer so argumentiert wird, ja, die sind ja, die kriegen da 3 Millionen und dann hält er die Birne nur hin und macht nichts.
Ne? Also, das ist der angenehme Nebeneffekt, dass man dafür ganz viel Geld kriegt,
genau,
aber trotzdem sind es nur Menschen.
Genau, das ist der Punkt. Darauf wollte ich hinaus, es sind nur Menschen und die Position ist einfach so, dass in der jeweiligen Verfassung die Psyche einem Menschen absolut einen Streich spielen kann und einen auch leben kann und hemmen kann. Auch so, dass er eigentlich die Technik oder die Art des Sports oder das, was den Sport letztendlich ausmacht, kann er einfach nicht abrufen, weil der Kopf im Weg steht.
Ja.
Und das ist die momentane Corona-Situation, auch in der Bundesliga, so wie ich das immer wieder beobachte, dass Mannschaften, die vor 3 Jahren ganz stark oben waren oder richtig gut mitgemischt haben, mit dieser Situation jetzt einfach nicht klarkommen. Ne?
Komplett.
Ne? Und das, so sehe ich das einfach, dass Profi-Leute oder Profis, die dafür auch viele, viele Millionen kriegen im Jahr, trotzdem nicht mit dieser Atmosphäre klarkommen, so wie sie gerade herrscht.
De facto, ja, das ist ein Faktor.
Es ist zwar bei allen so, also jede Mannschaft hat natürlich jetzt mit den gleichen Auslandsbedingungen, deswegen sind wir wieder auf einer gleichen Auslandsbedingung, aber es gibt halt Spieler, die können oder Sportler, die können mit bestimmten Situationen dann einfach im Alltag zwar umgehen, aber wenn sie Leistung abrufen sollen, die über normal Null gehen, absolut versagen.
Genau.
Die kriegen es einfach nicht rein. Und das ist das, was ich selber so als Trainer oder als Mensch Steffen, sage ich mal, mit impliziere und das nicht ganz so verhasst immer sehe, wenn irgendjemand jetzt die Leistung überhaupt nicht abrufen kann.
Ja.
Ich war zur Zeit, das war gegen Tyson Fury, war ich bei Wladimir Klitschko. Den habe ich schon 4-mal live gesehen. Und der letzte Kampf, das war, glaube ich, gegen Tyson Fury, das war 2016. Und da habe ich gemerkt, wo wir dann da gesessen haben und haben das in Reihe 12 oder 13 relativ ringnah begutachtet, wie Tyson dann in den Ring reinkam und danach kam Wladimir Klitschko in den Ring rein. Und wenn man irgendwann so einen Blick hat für Leute, wo man einfach so ein bisschen empathisch ist, das ist halt meine Fähigkeit.
Ja.
Ich kann so ein bisschen auch auf Distanz, selbst im Fernsehen kann ich Leute erkennen, da ist ein bisschen was, ich spüre irgendwo diese Vibes. Da habe ich damals zu meinem Freund noch gesagt, ich sage, irgendwo ist hier was nicht richtig im Busch. Also der ist nicht ganz bei sich.
Körpersprache.
Ne? Der hat einfach anders gemimt als sonst. Auch beim Reinkommen hast du gemerkt, der kriegt heute die Fresse voll. Das habe ich schon gedacht, als er reingekommen ist. Und so war es ja dann auch. Der hat einfach nicht die Leistung abrufen können, die er hatte. Und zur damaligen Zeit war das auch mit seiner damaligen Frau, mit der Penetry, mit der Hayden, gab es irgendwie da auch Trennungsgerüchte. Und das war auch wohl schon die akute Zeit, wo ich glauben muss, dass diese Dinge auch einfach in ihn reingeprasselt sind und er einfach nicht das abrufen konnte, was die Maschine eigentlich abrufen kann. Und das waren so für mich wieder so einschlägige Momente, wo ich sehe, okay, da ist einfach die Situation, Kopf jetzt nicht mit dem Körper in deckungsgleichen Zustand und dann gibt es aufs Maul. Ne?
Genau.
Und das ist halt so, was ich immer auch sagen muss, deswegen bin ich auch jetzt über dich zu dir gekommen, in deine Einrichtung wieder, weil ich dasselbe auch bei mir gesehen habe, dass diese momentane Corona-Situation natürlich bestimmte Reaktionen im Körper auch hervorrufen. Bei mir habe ich das jetzt gemerkt, dass ich einen relativ hohen Trainingsumfang habe eigentlich. Das sind auch so zwischen 10 und 12 Stunden Training die Woche, die da hast, zwischen 5 und 6 Mal, bestehend aus Krafttraining, Kraftausdauertraining und reinem Konditionstraining. Ich versuche das ganze Facettenmäßige weiterhin abzudecken. Auch in der jetzigen Zeit trainiere ich trainiere einfach durch. Ich mache einfach den Kopf aus und trainiere einfach durch.
Ja.
Ernähre mich dementsprechend auch weiterhin und bleibe einfach in Shape, so wie das einfach meine Pflicht ist. Ich muss das einfach machen. Aber ich habe halt diesen Merksatz, den ich gespürt habe, die letzten 3 Monate oder 2 Monate, wo meine Regeneration schlechter wurde.
Ja.
Und durch die Regeneration ist einfach so, dass der innere Muskeltonus relativ hoch war. Ich bin morgens aufgestanden, oder teilweise ist das jetzt immer noch so, dass wenn ich Zähne putze oder spule mir den Mund aus, dann habe ich einen Bump im Arm, dass mir der Arm abfällt. Also ich merke einfach, wie Blutfluss da ist, ne? Ja. Der Körper ist immer an. Und vor 3 Wochen gab es halt da so einen kleinen Fauxpas bei mir, da habe ich mich ein bisschen verletzt, weil ich einfach gespürt habe, ich wusste einfach, irgendwann kennt man sich mit seinem Körper so ein bisschen aus und dann merkt man, das wäre jetzt ohne Corona nicht passiert.
Ja.
Ne, weil ich einfach vom Kopf her nicht richtig bei der Sache war. Ich war nicht richtig drin in meinem Rhythmus oder in meinem Training. Ich war nicht richtig durchregeneriert und habe mich da leicht verletzt, was ich jetzt in meiner eigenen Therapie wunderbar im Griff habe. Und was jetzt bei dir so ein bisschen einfach, ich war jetzt schon 20 Jahre nicht mehr bei der Massage, schon eigentlich noch nie, aber die Zeit nutze ich jetzt einfach
ja,
mal
dafür, ne,
einfach sich jetzt mal durchzukneten, dass ich das jetzt einfach mal so ein bisschen mache und dass ich das jetzt ganz gut in den Griff kriege wieder und das auch merke, wie gesagt, dass da so ein bisschen die Begründung lag. Und das ist, denke ich mal, auch aus Sicht des Therapeuten genau der Punkt, ne, wenn einfach der hormonelle Spiegel oder generell genau. Die Stresshormone im Körper einfach, auch die Wuthormone, diese Angespanntheit, die da herrscht, wenn die einfach drin ist, die kriegst du einfach nicht runter. Ne?
Nein.
Und dann ist letztendlich so dieser Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern an meiner Denkweise oder ich muss an meinem Training was ändern.
Und an der anderen Situation können wir nicht viel machen. Ne?
Genau, richtig, da haben wir halt Probleme. Und ich habe jetzt gelernt, damit klarzukommen. Ich habe um die Verletzung drumherum trainiert. Ich bin wieder jetzt seit ein paar Tagen wieder richtig gut drin. Es ist alles wieder safe, aber es war halt so ein Bahnschlag. Und das ist auch so das, was ich sagen muss oder was du den Leuten jetzt mitgeben kannst auf dem Weg aus physiotherapeutischer Sicht, wie wichtig das halt ist, ne? Dass dieses, wenn man das jetzt mal auf den Alltag runter reduziert,
ja.
Man muss ja nicht so einen Lebensstil haben jetzt wie ich oder wie irgendjemand anders, der irgendwie akribisch wie bekloppt hinter einer Sache so her ist und einfach sein Leben normal lebt, wie
ja.
Ein normaler Mensch. Ich muss ja nicht sagen, ich bin ein normaler Mensch. Nicht jeder muss ja so durchgeballert sein wie ich. Ich sage nur vom Kopf her, ne? Oder wie meine Spezies,
ja.
So, die so denken wie ich. Der normale Mensch einfach. Was würdest du denen damit nochmal auf den Weg geben? Jetzt so
im ja, in der
Verletzung und so. Und
vor allem auch jetzt in der Zeit ist schon merklich der Anstieg an orthopädischen Problematiken deutlich höher geworden. Liegt vielleicht auch daran, dass die Leute, wie du ja schon sagst, die Motivation halt nicht haben, vielleicht zu Hause ein bisschen was zu machen. Es ist halt doch immer lustiger, wenn man sich irgendwo treffen kann, Sport zusammen machen kann und es wird halt gerade nicht ermöglicht und das ist ein ganz großes Problem, was wir haben. Die Leute sollten, wenn möglich, wenn Probleme bestehen, schon schauen, dass sie sich aktivieren oder halt auch regenerieren. Und das ist immer so die Sache, nicht immer zu lang warten bei Problemen, sondern aktiv rangehen an die Sache und frühzeitig gegensteuern.
Leicht raustrainieren quasi.
Wenn das klappt, ist das ja, wunderbar.
Genau.
Genau. Wichtig ist halt die Aktivierung. Man sieht es ja selber, man ist dann so ein bisschen, naja, demotiviert in bestimmten Bereichen. Aber das, wie gesagt, die Situation ist da. Mund abputzen, weitermachen.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist das, was ich den Leuten auch immer sage. Und das Entscheidende ist, das, was ich so meinte, dass wenn Leute mit Schmerzen kommen oder zum Training kommen mit Schmerzen, dass ich immer an der Sache ansetze, wie könnten diese Schmerzen jetzt entstehen und dieses auch so sehen, dass wenn sie jetzt den Weg zum Therapeuten gehen oder den Weg zum Training gehen, zum rehabilitierenden Krafttraining ja. Zum Beispiel gehen, dann finde ich ganz wichtig, und ich glaube, das findest du auch sehr wichtig, die Mitarbeit des Patienten.
Die ist das A und O.
Ja? Und das ist halt so ein kleines Appell auch, wenn diejenigen hingehen zum Training oder zum Therapeuten, was bei dir wahrscheinlich auch schon mal vorkommt,
ja.
Das ist, mach das mal weg. Ne? Mach das mal weg.
Ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Genau so, das ist die Methode und das muss halt weg, weil man merkt das selber, wenn man mal sich verletzt hat und das ist in meiner Historie relativ selten, Gott sei Dank, passiert, aber man muss einfach selbst auch zu Hause vom Kopf her mit in diese Heilung rein.
Sich reinarbeiten.
So, man genau. Muss sich in die Verletzung reinarbeiten, man muss letztendlich auch klar der Experte werden für seine Verletzungen, damit man das so ein bisschen selbstständig auch versteht.
Richtig, und das ist halt bei uns so wichtig, wenn die Leute zu uns kommen, wir versuchen es so gut wie möglich den Leuten zu erklären, was ist da genau. Das Problem, um nicht einfach irgendwie zu therapieren und den Leuten dann, keine Ahnung, 3-4 Übungen mit nach Hause zu geben und dann machen sie es eh nicht, sondern ja. Wichtig ist, dass die Leute verstehen, was ist das Problem. Und aktiv rangehen.
Genau. Und dann ist halt der Punkt, dass man die Leute nochmal appellieren, dazu bringt, dass man sagt, okay, was wir hier gerade machen, Das ist wichtig, dass du aber auch ein paar Sachen zu Hause mit beherzigst und dann auch mal in die Dehnung mal reingehst oder ins Stretching oder ins Mobility. Ne?
Was auch
das,
immer, ja.
Weil ich finde immer, das Problem ist, wenn diejenigen, das sehe ich auch beim Sport, wenn die Fortschritte nicht da sind, dann sehe ich immer, wie akribisch gehen die dieses Training auch an.
Ja.
Und bei denjenigen, die es akribisch angehen, die sich richtig damit beschäftigen mit der Materie, die auch vom Körper relativ drin sind, auch vom Kopf in der Thematik, die haben viel bessere Heilungschancen. Ne, als diejenigen, die einfach nur sagen, ja, mach mal weg. Das ist das Schlimmste, was ich haben kann, wenn ein Patient oder ein Kunde kommt und sagt, ich habe da Probleme, mach das mal weg. Ne, wir können zwar alles dafür tun, dass das weggeht, aber die Mitarbeit und das Verständnis des jeweiligen Gegenüber, das muss gegeben sein.
Das muss da sein.
Ne, es gibt Leute, die erkläre ich 25 Mal im Abstand von 7 Tagen, dass abends Casein entscheidender ist, als sich zum Beispiel ihr Aas reinzudonnern oder 2 Eier zu essen. Das Casein letztendlich hat so eine gewisse längere Verweildauer, hat eine längere Resorptionszeit, deswegen hat der Körper über Nacht mehr Möglichkeiten oder länger Möglichkeit, Eiweiß zu resorbieren oder aufzuspalten. Und das liegt halt letztendlich an diesem Milcheiweiß. Und man muss dann irgendwann ja mal verstehen, wenn man in einem Prozess ist, wo man sich körperlich weiterentwickeln will, dass ich mich mit Casein auseinandersetze, was das ist.
Definitiv,
und deswegen muss ich gucken, okay, was ist der Unterschied jetzt zu einem Whey-Protein oder zu einem EAA-Produkt oder einem normalen Hühnerei? Und wenn ich da immer wieder den Trainer frage und immer wieder frage und mich nicht selbst da letztendlich mal ein bisschen mit beschäftige, dann wird derjenige keinen Fortschritt haben. Und ich sehe das bei Physiotherapeuten oder bei Physios oder bei Patienten von Physios immer wieder, diejenigen, die jetzt auch beispielsweise von dir kommen oder von anderen Einrichtungen generell, wenn diejenigen mitmachen, siehst du den Trainingsfortschritt und der Leidensweg geht zurück.
Genau. Ne? Sogar relativ zügig.
Schnell auch. Manchmal ist es wirklich ein Triggerpunkt, ne, den dann man trifft und zack, sind Schmerzen von 3-4 Monaten, die man hatte, plötzlich weg, wenn man die Situation mal versteht. Ne?
Im besten Fall, ne, müssen wir immer so dazu sagen.
Relativ. Im besten Fall, richtig. Ich sage ja öfter, ist das so, aber man kann manchmal mit geringen Mitteln relativ viel und schneller
erreichen. Auf jeden Fall.
Ja? Inwiefern siehst du aus deiner Sicht jetzt zum Beispiel für diejenigen, die jetzt relativ viel Training machen, so eine Wellnessmassage oder das, was ich mir jetzt zum Beispiel ab und zu mal so ein bisschen gebe, einfach mal so ein Durchatmen als wertvoll an? Also was würdest du dann an dieser Sache an Mehrwert rausziehen?
Ist auf jeden Fall, je nachdem, was man für Ambitionen hat im Sport, immer gut, sich regenerieren zu lassen.
Also aus regenerativen Gründen.
Aus regenerativen Gründen, allein Verstoffwechslung der Muskulatur, Durchblutungsförderung und. Bestimmte Faszienverklebungen lösen, die ja auch häufig ein Problem darstellen, die aber so ein bisschen, die werden so außer Acht gelassen. Das kann man auch gerne selbstständig durchführen. Es gibt genug Hilfsmittel für zu Hause, die man sich besorgen kann und da auch selber aktiv werden kann.
Mhm. Wichtig ist nur, dass die Rücksprache da ist, wie man
es richtig anwendet. Genau, es muss halt erklärt werden, wie mache ich es richtig. Das ist nämlich das große Problem, dass die meisten es halt verkehrt machen und dann ist alles Käse und alles blöd. Genau. Rein aus therapeutischer Sicht, wenn die Leute natürlich zu uns kommen und sagen, ich möchte mich gerne mal regenerieren lassen, immer gut.
Hast du Programme dafür für dich selber, was du anwenden kannst? Okay, die Strukturen sind bei dem und dem relativ stark überlastet. Die Struktur, da streichen wir mal raus. Und da hast du deine eigene Methode, wie man da
das
bisschen
ist,
was machen kann.
Genau, immer Patienten individuell. Wir müssen halt gucken, wo liegt das Hauptproblem. Das ist immer so der Faktor, weil wir versuchen jetzt keine Symptombehandlung, sprich nur den Schmerz wegkriegen, wie es Medikamente beispielsweise machen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Tablette, dann ist der Schmerz weg. Aber die Ursache vielleicht, verspannte Muskulatur ist halt immer noch da. Wir wollen die Ursache bekämpfen, um nachher die Symptomatik zu lindern. Genau. Und das ist dann halt, genau.
Und deswegen ist dieser Zusammenschluss zwischen Physio oder zwischen passiver Therapie oder passiver Remodellierung von Gewebe hin im Zusammenhang mit aktiver Geschichte, wie es letztendlich über aktiven Stoffwechsel, über Training passiert, eine ideale Symbiose.
Ja.
Ne? Und der Meinung bin ich letztendlich auch. Und das Entscheidende ist, was ich wichtig auch finde, ist dieses Individualisierte, was du gerade nochmal angesprochen hast. Und zwar ist es ja auch so, dass bestimmte Übungen, die gerade im rehabilitierenden Training gemacht werden, darauf wirst du auch achten, wenn zum Beispiel Schulterschmerzen und was vorliegen, wo man pauschalisiert, okay, derjenige darf die Latzstange hinter den Nacken ziehen, der andere vor den Körper. Es gibt immer Gründe, warum es für Leute, beispielsweise jetzt, um das Ganze zu individualisieren, auch Gründe gibt, warum man die Stange zum Beispiel hinter den Nacken ziehen sollte, um letztendlich eine gewisse Beweglichkeit im Schultergelenk wieder hervorzurufen. Nicht mit dem Ziel jetzt, dass ich sage, okay, ich wuchte das Gewicht drauf und baue mir den Lat richtig auf oder die Rhomboideen, sondern will einfach nur über diesen Stretch, den ich mit dieser Stange bekomme, einfach eine Beweglichkeit im Schultergelenk erzeugen, indem ich vorne einfach die Strukturen aufdehne. Und das sind so die Punkte, die ich auch an eurer physiotherapeutischen Einrichtung gut finde, dass individuell auch mal No-Gos gehen, wenn sie ihren Platz haben.
Ja.
Und da muss man einfach so ein bisschen gucken, wer steht individuell vor mir. Und das ist das Gute am leistungsorientierten Sport, hingegen genauso zum rehabilitierenden Sport, finde ich, dass da diese Parallelen da sind. Guck dir an, wer vor dir steht, und dann gibt es eine individuelle Beratung, ein individuelles Gespräch und dann können wir individuell was zuschneiden. Ne? Frage ist nochmal, wie viel Leute besteht zum Kader? Wie viel insgesamt? Also nur bei den Spielern.
Rein Spieler, ich würde jetzt mal schätzen, in den großen Vereinen circa 25.
25. Was für Gehälter werden da gezahlt?
Ah, Spitzenspieler bekommt schon eine Viertelmillion. Also
was für Zeitraum?
8 Monate. Okay. Kommt immer drauf an, das ist ein bisschen schwierig. Das ist wie bei allem, ob ich jetzt einen Ganzjahresvertrag habe oder einen Saisonvertrag. Mhm. Ja, das kann schon mal, also es ist schon in Ordnung.
Also man kann
man
schon
kann sich da schon
von kaufen.
Ja, die guten Tempos kaufen.
Ja, okay, alles klar. Ja, okay. Und du hast gerade gesagt, 8 Monate. Es gibt also Spielverträge. Wie läuft das? Läuft das auch über 2 Jahre mal, über ein Jahr? Ist das immer auch wieder individuell unterschiedlich, je nach Leistungsstand des Spielers, je nach
Kosten? Ja, genau. Also so Importspieler verdienen deutlich mehr als tatsächlich heimische Spieler, woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht am Verhandlungsgeschick.
Okay.
Das kann man da so ein bisschen dran festmachen. Natürlich kommen die Spieler aus dem Ausland, natürlich auch aus anderen Ligen.
Wo wohnen die denn dann hier? Müssen die sich selbstständig verpflegen hier?
Nein, es wird alles gestellt, von Wohnung über Auto.
Bist du verrückt.
Das ist ja eine halt voll Professionalität. Ne?
Genau. Also wirklich, ist halt auch eine richtige heftige Marketing- oder ist eine richtige Wirtschaftsmaschinerie dahinter, hinter so einem Verein. Ne?
Beispielsweise, ja, Wolfsburg ist natürlich VW dahinter.
Cool.
Ist aber trotzdem einer der Vereine, die eher im Mittelfeld angesiedelt sind mit der Budgetierung. Genau. Also die sind schon, sie verdienen schon gut. Wenn man es geschickt anstellt, kann man nachher relativ entspannt seine Karriere ausklingen lassen.
Und was ist Karriereende ungefähr? Was ist ein Schnitt?
Das ist das Schöne im Eishockey. Dadurch, dass die Leute wirklich körperlich auf wirklich höchstem Niveau arbeiten und auch sehr, sehr engagiert sind, ist teilweise 38, 39 kein unnormales Alter für einen Spieler. Ne?
Okay, also funktioniert.
Funktioniert. Mhm. Es geht.
Also quasi so wie im Fußball, so Buffon oder so, wenn man guckt, über 40 weit stehen
es
vor
und
machen da ihre Dinger, ne? Also das klappt noch. Und das ist ja auch immer das, dieses Nachhaltige, das wirst du aus therapeutischer Sicht ja auch sehen und gerade auch im Leistungssport so, was ich auch den Leuten immer wieder sage oder generell denjenigen ambitionierten Freizeitsportlern, die jetzt über YouTube oder Social Media sich so ein bisschen angeregt fühlen, jetzt reinzuhauen und Gas zu geben, versucht immer auf Nachhaltigkeit zu trainieren. Das heißt also, das Training so zu wählen, dass ihr das Maximale rausbekommt, nicht immer mit dem minimalen Einsatz, aber mit dem maximal schonendsten Einsatz über Langfrist.
Genau.
Das hast du wahrscheinlich auch deine Erfahrung gemacht, dass es Spieler gab,
auf jeden Fall,
die sich so zerhackt haben, Gerd Müller-mäßig oder wie sie früher alle hießen, und diese ganzen Oldschool-Fußballer, die haben natürlich geknüppelt, aber irgendwann ist dieses Knüppeln mal, sollte es mal vorbei sein und dann sollte man intelligent knüppeln. Ne?
Ja, und das ist im Profisport leider nicht immer so.
Nicht der Fall, richtig, aber die Nachhaltigkeit, mit dem Spiel letztendlich auch nicht zu schonen, aber ihn lange leistungsfähig zu halten.
Ja, das definitiv. Ne?
Das ist halt das Wichtige. Und das ist der ein Punkt, den ich auch noch jetzt noch kurz anreißen muss. Das ist, wenn bei mir im Trainingsalltag immer wieder so Fragen kommen oder im Studio Fragen kommen, auch von ambitionierten Leuten. Ich mache diese Bewegung 10 Mal und mir tut einfach der Rücken weh oder das Knie weh. Und wenn ich sehe, wie du bolzt oder bogst oder was du für Sachen bewegst, wieso kannst du morgens noch locker ins Auto steigen? Wie geht das? Und dieser Zusammenhang ist entscheidend, finde ich auch, dass dieser genetische Aspekt, diese genetische Komponente. Was sagst du dazu? Oder was hältst du von dem Punkt der Verletzungsanfälligkeit? Ich denke jetzt zum Beispiel an wie heißt der, der ständig verletzt ist, der Dortmunder, der Fußballer.
Reus,
genau. So mal Reus, technisch einwandfrei, hammermäßiger Spieler, aber gefühlt jedes 6. Spiel
verletzt. Ja, das hat tatsächlich auch einen genetischen Hintergrund wahrscheinlich. Möchte jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es hat schon den Anschein. Wir haben da verschiedene Spielertypen, die man da so aufzählen kann. Ich meine, die Liste ist wirklich lang. Damals gab es genug Spieler, die wirklich Potenzial hatten und haben es durch ihre Verletzungsanfähigkeit einfach nicht weitergebracht. Mhm. Reus ist jetzt so ein bisschen das aktuelle Beispiel. Auch Mario Götze war da eine Zeit lang.
Der war ja auch vom Kopf her relativ weit manchmal.
Ja, genau. Es hat dann halt verschiedene Faktoren. Genau. Und es gibt andere Spielertypen.
Deißler zum Beispiel auch vom Kopf her mal richtig stark.
Deißler war das, ist das Paradebeispiel dafür. Ne?
Für Druck.
Genau, da ging gar nichts mehr.
Enge hat es dann letztendlich umgesetzt, leider.
Ja, das auch. Genau, das war das abschreckendste Beispiel.
Ja.
Und um positive Beispiele zu nennen, Thomas Müller, Toni Kroos. Beispielsweise die Spieler, die auch jeder kennen sollte oder kennt eigentlich, die eigentlich verletzungsanfällig null sind.
Genau,
ja. Ja, Cristiano Ronaldo.
Das sind Beispiel, ja. Über lange Zeit, Roberto Carlos zum Beispiel auch. Ne? Also die haben lange, lange Zeit über hohes Niveau auch abgerufen.
Ja.
Und genauso im Boxsport genauso. George Foreman mit 45 nochmal Weltmeister geworden. Und das ist im Krafttraining genau das Gleiche. Also im Krafttraining hast du auch richtig gute Leute, auch im Freizeitbereich oder im Vereinsbereich oder im Vereinsleistungssportsbereich, wo man einfach sagen kann, derjenige ist aufgrund seiner Physis zwar in der Lage, bestimmtes Gewicht oder eine bestimmte Intensität zu fahren,
ja,
hat aber die genetische Struktur, was Verletzungsanfälligkeit bringt, einfach nicht mit.
Das ist so,
und
ja.
Da kann ich einfach für mich selber persönlich immer sagen, Gott sei Dank ist es so, dass bei meiner Bolzerei ich wirklich noch komplett da gut unterwegs bin und ich auch sagen kann vielleicht, dass von meiner Genetik einfach echt da Glück gehabt habe, dass einfach bestimmte Moves in meinem Leben mich noch nicht getötet haben, sondern einfach das weggeschüttelt habe und das auch gut ist. Und das ist das, was viele auch immer verstehen müssen. Nicht jeder kann bestimmte Leistungsmuster abrufen. Zwar wäre er kräftemäßig oder koordinativ vom Kopf in der Lage,
ja.
Er kann es aber über das Sehnenband und Muskelgewebe vielleicht auf irgendeiner Komponente nicht abrufen, weil er ständig Entzündung kriegt.
Genau.
Ständig Schmerzen kriegt, eine Achillesferse einfach hat,
ja.
Aufgrund von Fehlstellungen von Knochen. Da muss man einfach entweder lernen, um diese Struktur drumherum zu trainieren, ne?
Genau.
Oder man lässt es einfach sein. Ne? Also nicht dran verzweifeln, weil es gibt es auch wieder so. Stress. Ne?
Ja.
Nur der Unterschied ist, im Profisport ist es so, du bist halt dann raus. Ne?
Das ist ein knallhartes Geschäft.
Ja, genau.
Dann wird halt nicht nachgefragt.
Genau.
Bringst du die Leistung nicht, bist du weg.
Genau, und das ist halt der Punkt, das, was viele Freizeitsportler generell halt noch haben. Die haben ja noch ihren eigentlichen Beruf und das soll auch weiterhin für viele Freizeit bleiben. Nur diejenigen, finde ich, die sich mit dem Beruf des Trainers oder sich auch irgendwann mal selbstständig zu machen, so wie es bei mir auch war, das ist eine ähnliche Story wie bei mir, wie bei dir, das Alter hat ungefähr genau gepasst. Bei mir war es so 2-3 Jahre noch ein bisschen früher, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich glaube, so mit 26 habe ich das entwickelt, diesen Gedankengang. Und wir haben ja beide diesen Charme gehabt, dass wir das zu Hause da gemacht haben, wo wir auch wohnen. Deswegen ist da eigentlich von der betrieblichen Zusammensetzung, wie das Ganze aufgebaut wurde oder jetzt passiert, eigentlich ähnlich. Nur, dass du arbeiten darfst und wir hängen hier ab, ne, und warten, dass der Tag vergeht. Ne?
Ich bin in Gedanken bei euch.
Genau, und das gab es ja mal bei euch auch letztes Jahr das Problem. Ne? Da habt ihr auch so ein bisschen Stress gehabt. Ne? Da
ja,
hast du das auch mal für ein bisschen gefühlt, wie es ist. Ne?
Ja, tatsächlich hatten wir das auch mal.
Und da hat man auch schon so ein bisschen, da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen da mitfühlen, wie das ist, wenn so eine Einrichtung so wie hier da komplett so niedergelegt wird oder auch andere Gewerke, die nicht arbeiten dürfen. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ein Grund, warum das bei mir halt so ist, so eine gewisse angespannte Situation und ich einfach jetzt daraus wieder die Lehre gezogen habe, dass diese angespannte Situation die Regeneration und auch letztendlich den Tonus so hochschiebt, dass man auch da wieder aufpassen muss und ich wieder den Leuten sagen muss, tut mir einen Gefallen, bindet bestimmte Stresssituationen ein, ob das nun privat ist, privat geht es mir gut. Bei mir ist es einfach wirklich so, dass es rein vom wirtschaftlichen Aspekt mich einfach nur nervt. Und das ist das, wo ich dran arbeite. Und das ist so meine Stellschraube, die ich mir selber jetzt an den Tag gelegt habe. Ich trainiere trotzdem weiter, bin auch weiterhin bekloppt. Aber ich komme besser damit klar, weil ich es für mich erkannt habe. Ne? Gut, Sandro, dann haben wir jetzt auch ein bisschen gelauert hier, wir beide. Wir werden wahrscheinlich irgendwann nochmal so einen spezifischen Podcast nochmal oder ein
Beispiel
nochmal machen über Bereich spezifische Verletzungsbilder vielleicht.
Ja.
Das,
sehr gerne.
Das ist letztes Mal auch mal ganz gut mal gekommen. Ich habe ja meine Franzi auch hier, die hat ja momentan auch noch ein bisschen zu tun bei sich auf der Arbeit. Da gibt es dann auch mal wieder ein bisschen was mit Franzi fragt. Vielleicht machen wir noch mal was zu dritt. Wir haben ja nach hinten noch, wir sind ja noch jung. Ne? Ja, dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Ich entlasse dich jetzt dafür. Ich wünsche der Hörerschaft alles Gute und wir hoffen, dass wir uns bald wieder sehen hier, auch wenn es nicht so bald ist. Bleibt weiterhin am Eisen. Geht auch mal zur Physio, meldet euch bei Sandro oder wir können in Kooperation treten da. Das ist immer in den beiden Einrichtungen kein Problem. Und dann wollen wir das weiterhin aufleben lassen. Bis dahin alles Gute und
ebenso schönes Wochenende. Vielen Dank, Steffen.
Jo, ciao.